Willkommen in der Sendereihe Philosophische Brocken. Mein Name ist Hakan Gürses. Ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien. Unsere heutige Sendung trägt den Titel Orte der Theorieproduktion. Stefan Nowotny im Gespräch mit Hakan Gürses über Philosophie, Kunst und politische Praxis. Es wird ein Live-Gespräch sein. Ein philosophischer Dialog vor dem Mikrofon sozusagen über die Philosophie zwischen Kunst, Kultur und politischer Praxis. Damit werden wir eine der gegenwärtigen Positionen der Philosophie oder allgemeiner vielleicht der Theorie einkreisen. Ich möchte diese Position als eine sprudelnde Quelle der Theorieproduktion nennen, die meiner Meinung nach von einem wesentlichen Anliegen getrieben wird, nämlich von dem Streben der Praxisnähe, der Politiknähe. Zugleich möchte ich aber genau dieser Richtung, der wir vielleicht im Laufe der Sendung auch einen Namen geben, vielleicht auch nicht, auf jeden Fall dieser Art der Theorieproduktion oder diesem Ort der Theorieproduktion eine gewisse Trendigkeit attestieren. Sie ist sehr modisch, oder ich empfinde sie zumindest so, sehr sexy gewissermaßen, um ein Modewort zu gebrauchen, und hat eine starke Tendenz zur Ästhetisierung, möchte ich meinen, und zur Jargonisierung. Es wird natürlich schwer sein, diese Theorierichtung oder diese Theorieproduktion jetzt ganz klar einzugrenzen. Es ist vielleicht doch eher ein bestimmter Zug, eine bestimmte Eigenschaft von Theorieproduktion, wie ich sie ganz persönlich betrachte heute. Ich werde aber natürlich jetzt keinen Monolog führen. Mein Gast im Studio ist ein Philosoph. Er ist nicht nur ein profunder politischer Philosoph, sondern auch, und das ist meine Unterstellung sozusagen, ein guter Kenner dieser Theorieproduktion, die eben zwischen Kunst und politischem Aktivismus stattfindet oder sozusagen sich von denen speist. Stefan Nowotny. Hallo Stefan.
Hallo.
Stefan Nowotny hat an der Uni Wien Philosophie studiert. Seine Arbeitsschwerpunkte sind politische Theorie, Phänomenologie und Poststrukturalismus. Er hat mehrere Bücher herausgegeben. Ich erwähne zwei, gemeinsam mit Michael Staudigl, Grenzen des Kulturkonzepts, Metagenealogien 2003 und Perspektiven des Lebensbegriffs 2005. Gibt es eine neuere Erscheinung, die ich vergessen habe, als Buch, das du herausgegeben hast?
Im Bucherscheinung nicht,
ne? Nicht, ja. Du hast auch zahlreiche Buchbeiträge und Essays verfasst, jetzt sehr frisch auf den Markt gekommen oder kommt gerade. Ein Buch, unter anderem auch mit einem Beitrag von dir, erscheint im Verlag Thuria und Kant, Kritik der Kreativität, herausgegeben von Gerald Raunig und Ulf Wuginik, ja, erscheint im April 2007, heißt es.
Es erscheint übermorgen.
Ah, übermorgen.
Genau genommen. Da ist auch die Präsentation.
Genau, es gibt am 23.03. im Depot in Wien eine Präsentation. Du hast über eine sehr breite Palette von Themen geschrieben. Derzeit bist du Vorstandsmitglied und Mitarbeiter des EIPCP. Das ist die Abkürzung von European Institute for Progressive Cultural Policies. Ich sage gleich einmal auch die URL, www.eipcp, also eipcp.net. Und derzeit bist du bei zwei von der Europäischen Union geförderten, finanzierten Projekten tätig. Die nennen sich Transform, Translate, und in diesem Zusammenhang ist ein Webjournal, das schon seit längerem auch erscheint, Transversal. Lieber Stefan, kannst du uns vielleicht ein wenig über EIPCP erzählen, zumal das auch mit dem Thema direkt zu tun hat, meiner Meinung nach, und über diese Namen, die alle mit Trans anfangen, damit wir uns etwas besser auskennen?
Ja, was das EIPCP betrifft, zunächst ganz kurz vielleicht, das ist ein Institut, das sehr im Kleinen im Jahr 2000 gegründet wurde, eine Reihe von Workshops und Veranstaltungen auszurichten begonnen hat, dann auch schon begonnen hat mit einer Publikationstätigkeit, und zwar was so ein ganz wesentlicher Aspekt des ERPCP darstellt, einer multilingualen Publikationstätigkeit im Internet, der letztlich das jetzt so heißende Webjournal Transversal hervorgegangen ist. Das ERPCP hat in den letzten Jahren vor allen Dingen eben größere Projekte durchgeführt, die von der Europäischen Union finanziert sind, also im Rahmen des des großen Kulturförderungsprogramms der Europäischen Union Kultur 2000. Das erste dieser Projekte war Republic Art in den Jahren 2002 bis 2005, das sich vor allen Dingen mit Fragestellungen der Öffentlichkeit, der Kunstproduktion bzw. auch politisch orientierten Kunstproduktion und möglichen Neudefinitionen, aber auch neuen Konfigurationen von Öffentlichkeit beschäftigt hat. Seit Herbst 2005 laufen jetzt diese beiden von dir erwähnten Projekte Transform und Translate, die kurz vorgestellt zum einen, was Transform betrifft, ihren Ausgang nehmen von der Frage institutionskritischer Kunstpraxen zunächst. Also das hat auch so ein bisschen den Aspekt, dass diese Projekte natürlich in bestimmten Bereichen, bestimmten Förderbereichen schlicht und einfach auch angesiedelt sind. Wobei wir diese Frage der institutionskritischen, der Institutionskritik dann mit Sicherheit, so wie im Falle Republic Arts, schon die Frage nach einer Öffentlichkeit weiter anlegen und weiter gefasst sehen, als nur auf, als kunstfeldspezifische Fragestellung. Institutionskritische Kunst ist insofern so ein bisschen ein Anknüpfungspunkt. Und es gab in den 1960er, 1970er Jahren insbesondere so eine starke Strömung institutionskritischer Kunst, die die Frage nach den institutionellen Rahmenbedingungen sozusagen von Kunstschaffen, Kunstpräsentationen und so weiter in Frage gestellt hat. Es gibt dann auch so eine Geschichte mit verschiedenen Entwicklungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen muss. Die These sozusagen des Projekts ist, dass diese Frage und die Frage nach einer Institutionskritik im Allgemeineren, das heißt, es betrifft auch andere Institutionstypen letztlich wie Bildungsinstitutionen, wie natürlich nicht zuletzt politische Institutionen, dass diese Frage zu einer neuen Virulenz gelangt ist. Zum zweiten Projekt, Translate, der Titel legt ja schon nahe, dass es sich hier um eine Fragestellung, die an Übersetzung orientiert ist, handelt zentral. Der Ausgangspunkt ist eigentlich der Begriff der kulturellen Übersetzung, der in den Kulturtheorien der letzten Jahre eine bemerkenswerte Konjunktur erlebt hat, kann man sagen, nicht nur in den Kulturtheorien, mittlerweile auch in politischen Theorien. Ich kann kurz verweisen auf Etienne Balibar, das Buch, das seit einiger Zeit auch ins Deutsche übersetzt ist, Sind wir Bürger Europas, wo er die Frage nach der künftigen Sprache Europas dahingehend beantwortet, dass er sagt, das wird nicht die eine oder andere der bestehenden Nationalsprachen sein, die sich hegemonial sozusagen durchsetzt, sondern die künftige Sprache Europas wird vielmehr eine Praxis der Übersetzung sein. Dieser Begriff der kulturellen Übersetzung ist dann vor allen Dingen auch in postkolonialen Theoriebildungen von großer Relevanz geworden. Unser Zugang besteht grundsätzlich darin, diesen Begriff aufzunehmen, den Begriff und die Praxis der Übersetzung, die tatsächlich ja in unseren Lebens- und Austauschformen, auch intellektuellen Austauschformen, von sehr großer Bedeutung ist und von wachsender Bedeutung ist, diesen Begriff sehr ernst zu nehmen, auf seine Potenziale hin zu untersuchen, auf der anderen Seite vorsichtig und kritisch mit dem mit der Kodierung sozusagen der Übersetzung als kulturell umzugehen, denn da kann man sicherlich sagen, dass das, da du das Wort modisch auch verwendet hast, dass das eine der theoriemodischen Erscheinungen unserer Zeit ist, diverse Zusammenhänge sehr, sehr schnell unter diesem Regenschirm sozusagen der Kultur oder des Kulturellen einzuordnen. Der Begriff der Kultur hat ja bekanntermaßen auch vielfach auch in politisch orientierten Theoriebildungen und Analysen so ein bisschen den Begriff der Gesellschaft verdrängt und ersetzt, was sozusagen so ein Thema in sich wäre, auch diese Entwicklung näher zu betrachten, die wir dann innerhalb des Projekts als ein Prozess der Kulturalisierung auch, der Kulturalisierung insbesondere auch politischer Fragestellungen betrachten.
Das heißt, man kann sagen, dass die Tätigkeit von EIPCP zwar in einem eher einerseits kulturell abgesteckten Raum stattfindet, auf das andererseits kommen wir dann im Laufe des Gesprächs, aber durchaus sozusagen eine eher kritische Tätigkeit ist, auch sozusagen kulturkritische Tätigkeit, wenn wir zumindest von dem Begriff ausgehen, Begriff Kultur. Wir werden über die Orte der Theorieproduktion reden heute. Das vielleicht ein Wort zu dem Begriff Orte. Wir haben im Vorgespräch für diese Sendung, in der Vorbereitung sozusagen, uns auf das geeinigt. Du hast nämlich von gesellschaftlichen Orten für Philosophie gesprochen, von neueren gesellschaftlichen Orten für Philosophie. Wir haben dann den Begriff doch eine Spur allgemeiner aufgefasst und haben gesagt, Orte der Theorieproduktion. Was für einen, also welchen Ort nimmt die Arbeit von EIPCP ein hier? Also wo ist die theoretische Arbeit oder Theorieproduktion, die in diesem Rahmen stattfindet, angesiedelt? Was ist das für ein Ort? Und ich kann die Frage verdoppeln, dann kannst du sie vielleicht auch in einem durch beantworten. Was ist deine eigene, wie verstehst du deine eigene Theorieproduktion? Ist das ein neuer Ort? Was für ein Ort ist das? Kannst du den beschreiben?
Die entscheidende Frage ist wahrscheinlich, ob dieser Ort tatsächlich ein definierbarer und beschreibbarer ist, oder ob der nicht von vornherein gewissermaßen gemäß dem Titel, den wir auch gemeinsam ausgewählt haben, sich pluralisiert, also eine Pluralität von Orten beschreibt.
Also von vornherein mehrere Orte oder angestrebte
Orte. Von vornherein mehrere Orte, von vornherein würde ich auch sagen, eine Verknüpfung zwischen der Frage nach der Verortung mit der Frage nach einem bestimmten Bewegungsmodus, einer bestimmten Praxis der Bewegung oder auch Bewegungspraxen und Bewegungsmodi. Die Frage lässt sich im Grunde auf mehreren Ebenen angehen und beantworten. Zum einen ist nun tatsächlich so, dass was der Institutstitel oder Institutsname European Institute for Progressive Cultural Policies anzeigt, was natürlich auch der Operationsradius der Projekte anzeigt und durch die Finanzierung durch die Europäische Union sozusagen auch von vornherein Voraussetzung dieser Projekte ist, ist, dass dieser auf einer ersten Ebene dieser Ort oder diese Orte transnational angelegt sind, wobei sich mehr und mehr für uns in unserer Tätigkeit herausstellt, dass sich der Austausch, der Operationsradius der Projekte in vielen Punkten auch nicht auf Europa beschränkt, sondern Austausch mit Lateinamerika zustande kommen, mit Leuten in Asien zustande kommen und so weiter. Das heißt, das wäre eine Ebene, das zu beantworten. Es geht sozusagen um eine Transnationalität in Bezug auf diese Frage der Orte oder wie ich auch oft gern sage, um eine andere Bezugsgröße nochmal anzuführen, um eine Translokalität, also um ein Ernstnehmen des Lokalen, auch in gewisser Weise der spezifischen Situationen besser, aber auch im Blick der eben eine Translokalität zu denken zulässt, also strukturelle gemeinsame Voraussetzungen, gemeinsame Befunde, gemeinsame Erwägungen, die jeweils situationsspezifisch sind, aber strukturell dann doch auf verschiedenen Ebenen miteinander zu tun haben. Auf einer anderen Ebene ist die Frage natürlich die nach den institutionellen Orten, nach also gerade wenn du die Philosophie ansprichst und wir beide Philosophen sind und natürlich damit beschäftigt sind, dann stellt sich die Frage, wo eine philosophische Theorieproduktion, eine Produktion auch politischer Theorie stattfinden kann, abgesehen von den traditionell dafür vorgesehenen Orten, die, wie wir wissen, auch teilweise so ein Schwundprozesse verzeichnen und nicht unbedingt immer im Stadium des Ausbaus sich befinden, sondern eher ja manchmal sogar als bedroht erscheinen können. Und hier stellt sich natürlich die Frage, abgesehen davon gibt es auch Fragen, die sozusagen die Eigenarten der akademischen Philosophie und der vorzugsweise akademischen Philosophie betreffen. Und hier stellt sich natürlich die Frage nach anderen möglichen Orten, die in andere institutionelle Zusammenhänge oder Praxiszusammenhänge, wie zum Beispiel Kunst, wie zum Beispiel politischer Aktivismus hineingehen.
Gegen die Objektiven. Wenn die Kämpfe gegen das Unrecht ihre verwundeten Gesichter zeigen, ist die Ungeduld derer, die in Sicherheit sind, groß. Warum beschwert ihr euch, fragen sie? Ihr habt das Unrecht bekämpft, sagen sie. Jetzt hat es euch besiegt, sagen sie. Schweigt also, bekämpft, sagen sie, muss verlieren können. Der Streit sucht, begibt sich in Gefahr. Wer mit Gewalt vorgeht, der darf die Gewalt nicht beschuldigen. Ach, Freunde, die ihr gesichert seid, warum so feindlich? Sind wir eure Feinde? Wie wir Feinde des Unrechts sind. Wenn die Kämpfer gegen das Unrecht besiegt sind, hat das Unrecht doch nicht recht. Unsere Niederlagen nämlich beweisen nichts, als dass wir zu wenige sind, die gegen die Gemeinde. Einheit kämpfen und von den Zuschauern erwarten wir. Dass sie wenigstens beschämt sind. Wenn die Kämpfe gegen das Unrecht ihre verwundeten Gesichter zeigen, ist die Ungeduld derer, die in Sicherheit sind, groß.
Philosophische Brocken. Hakan Gürses spricht mit Stefan Nowotny über die Orte der Theorieproduktion. Das war ein Stück, das wir jetzt gerade gehört haben, von Wolf Biermann, ein Gedicht von Bert Brecht. Hat er vertont. Ich habe dieses Stück aus einem ganz bestimmten Grund ausgesucht. Ich meine, ich war schon immer ein Fan von Wolf Biermann, das auf jeden Fall, aber also nicht unbedingt heute. Aber der Grund, warum ich gerade diesen Titel mir ausgesucht habe, liegt daran, dass nämlich diese Platte 1977 herausgekommen ist, gerade mitten in der Zeit des sogenannten Deutschen Herbsts, der ja auch heuer zum 30. Mal sich sozusagen verjährt, ich glaube, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt zwischen der Zeit von damals und heute. Also ich spüre das so, ich empfinde das so sehr stark. Nicht jetzt, dass es eine Gruppe wie RAF heute, wie die Rote Arme Fraktion heute tätig ist, nicht, dass es so etwas wie eine Sympathisantenjagd gibt, nicht sowas Ähnliches wie diese Selbstmorde in Stammheim, im Gefängnis Stammheim etc., sondern ich war selbst natürlich sehr jung damals, um so jetzt im Detail das Ganze mitzunehmen bekommen, aber so was man später darüber liest, was später darüber gesagt worden ist und heute gesagt wird, vor allem jetzt dieses Jahr sehr stark, das ist so ein bisschen so ein Bild von einer Gruppe von Studierenden, Intellektuellen, die doch sehr stark Diskussionen geführt hat, sehr stark versucht hat, eine andere Lebensweise zu verwirklichen, zu entwickeln. Die Ähnlichkeit liegt für mich aber zum Teil darin, dass ein gewisser Jargon entstanden ist, eine gewisse Art mit der Theorie umzugehen, mit der Politik umzugehen, die so, ich weiß nicht, ob dieses Wort gut zutrifft, aber ich würde das als eine Art Ästhetisierung des Politischen nennen. Und da, wir haben das, Stefan Nowotny und ich haben das ganz kurz auch im Vorgespräch besprochen. Ich habe ihm so ein Bild beschrieben, das er auch kennt, weil er dort anwesend war. Ich habe einen Vortrag gehalten vor eineinhalb Monaten, glaube ich, im Rahmen einer Ausstellung. Es ging da um politische Zeichnungen in dieser Ausstellung. Also saß ich da mitten in der Ausstellung, so umgeben von diesen politischen Zeichnungen und ja, auch von Leuten, die selbst Kunst-, Kulturarbeiterinnen, Arbeiter sind. Hinter mir war eine Wand mit Bildern und, wenn mich nicht alles täuscht, auch so Informationen über die Zapatisten, glaube ich. Und ich hielt einen philosophisch-theoretischen Vortrag, ich glaube, zum Thema Universalismus. Es sind drei Komponenten sozusagen dort vertreten gewesen, also Philosophie gewissermaßen, Kunst und eine politische Praxis. Ich habe dieses Bild dort damals sehr stark gespürt, also so diese Zeichnungen und diese Wand hinter mir, und habe mich mit Hand und Fuß dagegen gewehrt, irgendwie Teil dieses Kollektivs zu sein, das dort entstanden ist. Ich weiß es nicht, das ist so eine Art eine Wahrnehmung von mir, dass, ja, dass wir da mit etwas zu tun haben, was mir nicht in jedem Punkt, in jedem Moment behagt, sozusagen. Und in der Vorbereitung hast du, Stefan, von einem Dreieck gesprochen. Darum haben wir das auch so betitelt ein wenig, nämlich von einem Dreieck, wo die einzelnen Seiten die Philosophie, die Kunst oder Kultur und politische Praxis oder ein gewisser Aktionismus, ein politischer Aktionismus oder Aktivismus bilden. Wie würdest du dieses Verhältnis, die Schnittpunkte dieser Komponenten beschreiben? Bist du auch der Meinung, dass, was ich empfinde, auch zutrifft, nämlich dass diese drei Komponenten heute eine sehr, ja, durch eine Überschneidung sozusagen eine sehr starke, sehr, ja, pulsierende sozusagen Theorieproduktionsbedingung geschaffen haben?
Das zweifellos. Also das gemeinsame Auftreten dieser drei Komponenten ist zweifellos eines, dem heute relativ häufig zu begegnen ist. Ich möchte vielleicht, bevor ich darauf zurückkomme, noch kurz auf den Vergleich mit dem deutschen Herbst 1977 zurückkommen. Ich glaube, es ist sicherlich möglich, so einen Vergleich anzustellen und gewisse Parallelen auch zu sehen. Es gibt aber auch dann doch erhebliche Unterschiede, glaube ich, die mit der Lagerung der politischen Diskurse damals und heute auch zu tun haben. Also ich glaube, dass das Feld politischer Diskurse im Vergleich zu der, es ein bisschen weiter fassen, zu der Entwicklung von 67 oder 68 bis 77, wenn man das mal so ansetzen will, dass die sehr viel stärker getragen war von gemeinsamen Bezugspunkten, auf die politische Diskussionen Bezug genommen haben, in der Theorie, aber auch politisch, in der weltpolitischen Lage, als es heute der Fall ist und heute möglich ist. Also während man sich in den 70er Jahren zum Beispiel auf das maoistische China beziehen konnte, kann man sich heute auf die Zapatistas in Chiapas in Mexiko beziehen, was doch einen erheblichen Unterschied auch darstellt, diese unterschiedlichen Bezugspunkte.
Worin liegt, ich meine, das ist unterschiedliche Phänomene, sind das keine Frage. Jeder Vergleich hinkt natürlich auch. Aber wo liegt für dich dieser Unterschied? Beispielsweise zwischen der chinesischen Revolution und der Zapatista-Bewegung?
Ich glaube, ein ganz wesentlicher, offensichtlicher Unterschied ist der Faktor Staatlichkeit. Also eine Staatlichkeit, eine Institutionalisierung, eine Revolution, wenn auch sozusagen innerhalb der Institutionalisierung, wie im Fall des maoistischen China mit der Kulturrevolution, dann ein revolutionärer Prozess weitergeführt oder neu nochmal neu lanciert wird, dann gibt es doch den Faktor Staatlichkeit ganz stark und in ganz anderen Ausmaß.
Also, den hat es ja auch in Mexiko gegeben und wer weiß, wie die Zapatisten das weiterführen. Die Partei, die dort lange regiert hat, heißt ja auch die institutionalisierte revolutionäre Partei in Mexiko.
Ja, gut, aber das ist natürlich genau ein Gegenüber, also ein politischer Gegner in gewissem Sinne der zapatistischen Praxen. Und die Zapatisten selbst sagen natürlich, genau, sie wollen gar nicht eine staatliche Institutionalisierung haben. Natürlich stimmt das auch nicht so 100%. Man kann Venezuela denken, Chavez die Projektionen auch seitens der politischen Linken, die auf Venezuela gerichtet werden und oft genug auch problematisch ist, dann zu übersehen, tendieren, sprechen dann natürlich auch Bände über eine gewisse Sehnsucht nach oder Hoffnung auf bestimmte politische Prozesse. Ich wollte aber noch was anderes sagen, und zwar, ich glaube, und das halte ich für einen wichtigen Punkt, und der führt zur Beantwortung deiner eigentlichen Frage auch über. Ich glaube, dass das wichtig ist zu sehen, dass im Feld politischer Aktivismen heute, nicht zuletzt gerade aufgrund einer weniger klaren oder klar grundgelegten Orientierung, sowohl was Theoriereferenzen betrifft, als auch was realpolitische Modelle betrifft, ein wesentlicher Aspekt auf einer Wissensproduktion aus sozialen Bewegungen heraus liegt. Das heißt, ein wesentlicher Aspekt politischer Praxis ist genau eine Orientierungsarbeit, eine Wissensproduktionsarbeit, eine Verständigungsarbeit darüber, in welcher politischen Situation und sozialen Situation überhaupt politisches Handeln situiert ist. Und ich glaube, das ist eines der Elemente, die von einer Seite zumindest dieses Dreiecks auch das Feld aufspannt. Auf der anderen Seite würde ich dir natürlich recht geben mit einem gewissen Unbehagen in Bezug auf die Repräsentationsformen in einem Ausstellungszusammenhang zum Beispiel. Es gibt natürlich auch seit langem kritische Museumstheorien, Ausstellungstheorien, eine Reflexion über Musealisierung, über einen Repräsentationsmodus, der museal funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, dass hier eine bestimmte Repräsentationswelt eher errichtet wird und dann nochmal mit einer Praxis gefüllt ist, die aber nicht notwendigerweise die schiere Fortsetzung eines politischen Handelns ist, dass sich, wie vorhin beschrieben, auch ganz zentral darum dreht, ein Wissen zu produzieren in Bezug auf die eigene soziale und politische Situation. Mhm. Das heißt, ich glaube, auf der Ebene gibt es tatsächlich eine gewisse Ästhetisierung auch, eine gewisse Erzeugung von Codes, die dann verwendbar sind, aufgreifbar sind, szenestiftend sind, könnte man auch sagen, unabhängig vom spezifischen Typ der Auseinandersetzung mit den politischen Fragen, die dahinter stehen, hinter dem Ausgestellten.
Yeah, yeah. You know, we gotta let y'all know. Meine schöne braune Haut ist die, die mich ausgrenzt. In einer Gesellschaft, wo Menschen sterben, weil keiner sich auskennt. Im Umgang mit mir, im Umgang mit dir. Verdammt nochmal, wann sehen die denn ein? Sie sind Menschen wie wir, auch. Obwohl ich manchmal daran zweifle, verliere ich nie die Hoffnung und behalte meinen Glauben an die Menschheit. Es ist meine Überzeugung, es kann besser werden in Österreich. Warumi, warumi nani, Bruder Sebane, Fage. Schon zu oft sind wir gestorben, die Ursachen ein Herzfehler. Angeboren hieß das meiner Meinung nach ein Denkfehler. Es ist die Angst, die uns auseinandertreibt. Meine Leute bedrohen, ihnen nimmt Leben und Leib. Warum nur können wir nicht gemeinsam gehen? Warum müssen wir uns für euer Handeln schämen? Warum sollen wir schweigen und alles hinnehmen? Das kann's nicht sein, wo steckt der Sinn? Warumi, warumi nani, Bruder Sebane, Fage. Warumi, warumi nani, Bruder Sebane, Fage. Starker Bruder, starke Schwester, ihr seid mir wichtiger denn je, denn in diesem Umfeld ist Liebe eine Mangelware. Zu Boden gedrückt und angespuckt, getreten und beleidigt, sie schicken uns weg wie Leichen auf eine Tragbare. Doch wir stehen auf, blühen auf in der Gemeinschaft, zusammen sind wir stark, unsere Kraft ist die Leidenschaft. Yeah, die wir an den Tag legen, Mama Afrika, hör uns an und bring uns Segen. Warumi, warumi nani, Bruder Sebane, Fagwe. Warumi, warumi nani, Bruder Sebane, Fagwe. Warumi, warumi nani, Bruder Sebane, Fagwe. Warumi,
Ominani, Bruder Sebane, Farme.
Philosophische Brocken, Hakan Gürses im Gespräch mit Stefan Nowotny. Unser Thema ist Theorieproduktion, Philosophie, Kunst und politische Praxis. Das Stück, das wir vorhin gehört haben, war eines von Tres Monos. Seibani Wague heißt das Stück, über den Menschen, der eben bei einer sogenannten Polizeiaktion getötet worden ist. Also wir haben bis jetzt zumindest darüber geredet, also wir können beide, glaube ich, so etwas wie eine Ästhetisierung des Politischen in einer bestimmten Theorieproduktion im Moment feststellen, was ja sicher nichts Neues ist, würde ich sagen. Darum habe ich 77 erwähnt, sozusagen als eine Bezugnahme auf bestimmte Bewegungen, die außerhalb stehen, als eine gewisse Form, eine Lebensweise, also die Theorie sozusagen auch als ein bisschen ein Feld zu sehen, sich selbst zu verwirklichen, jetzt im sozusagen nicht unbedingt negativen Sinne, und gleichzeitig natürlich die Politisierung der Kunst, was ja auch nichts Neues ist. Was mir auffällt ist vielleicht und was dieses Phänomen etwas neu macht in meinen Augen, ist, dass das nämlich gleichzeitig passiert und mehr oder weniger auch von denselben Leuten betrieben wird. Also würde ich meinen. Auf jeden Fall möchte ich die Bedingungen, das Hinterland, das Entstehungsbedingungen eines solchen Diskurses oder einer solchen Theorieproduktion verstehen. Aber vorher möchte ich vielleicht drei Punkte erwähnen, die für mich Merkmale sind dieser Theorieproduktion oder vielmehr eines Diskurses, da vielleicht als Produkt dieser Theorieproduktion gesehen werden kann. Einerseits kann man da wirklich von einem sehr starken Jargon reden, der sich so ein bisschen aus dem postkolonialen Diskurs speist, zum Teil aus den künstlerischen Debatten speist und zum Teil aus einer bestimmten Reihe von Namen von Theoretikerinnen und Theoretikern, also ihr Vokabular sozusagen. Es werden einige Namen sehr gern erwähnt in diesem Zusammenhang, was weiß ich, Agamben, Foucault, gewissermaßen Judith Butler etc., also so viele verschiedene natürlich auch. Dann auf der zweiten Ebene fällt mir sehr stark auf, dass Metaphern eine sehr große Rolle spielen in dieser Theorieproduktion. Wir haben das sogar in unserem eigenen Gespräch, also wenn wir das Wort Ort verwenden, dann verwenden wir ihn auch sehr metaphorisch. Oder wenn, Stefan, du hast das auch selber erwähnt, wenn von Kultur geredet wird, kann man ihn natürlich so verstehen, aber auch durchaus als eine Art Metapher sozusagen, die auf bestimmte Dinge verweist, die sozusagen mit dem herkömmlichen Sinn des Begriffs nicht unbedingt direkt zu tun haben müssen. Oder wenn ich mir so die ganzen Issue-Namen anschaue, Issue-Titel von Transversal, von diesem Webjournal, das wir auch erwähnt haben, da gibt es dann auch lauter so ein Wort Titel, die oft auch als Metaphern zu verstehen sind, die oft auch als Metapher aufgelöst werden dann in den Texten, so wie ich das beobachten konnte. Ja, und dann gibt es eine dritte Ebene, das ist dieser Diskurs und auch diese Debatten, die in der letzten Zeit geführt werden und natürlich auch die ganzen Aktivismen um das herum, der sogenannten Prekarisierung. Ich erwähne das deswegen, weil Prekarisierung ist letztendlich ein Phänomen, das von Kulturarbeiterinnen und Arbeitern als sozusagen Betroffenen eingebracht worden ist und in diesem Zusammenhang auch diskutiert wird. Das heißt, man hat ja oft in den letzten Jahren von einem kulturellen Paradigma gesprochen oder kulturalistischen, also Cultural Turn war also das Stichwort und viele Theoretikerinnen und Theoretiker haben gemeint, jetzt ist es wieder an der Zeit, dass man so etwas wie Social Turn wieder einführen sozusagen in diese Debatten. Kann man sagen, dass gerade jetzt so etwas passiert? Ist das so eine Art Übergang von Cultural Turn hin zu Social Turn, sodass diese beiden Seiten vertreten sind? Ich habe jetzt auf einmal vieles erzählt. So eher ein Beitrag als eine Fragestellung an dich.
Naja, beziehungsweise auf der anderen Seite viele Fragen, ja. Eine ganze Reihe von Fragen. Ich versuche mich ein bisschen an den drei Punkten zu orientieren, die du angesprochen hast. Zunächst die Frage nach dem Jargon, nach den Referenzpositionen aus dem gewissen Blickwinkel. Also meine Einschätzung wäre es, es gibt erhebliche Unterschiede. Es gibt, aber hier wäre die Frage, inwieweit das nicht so ein Standard auch der Theorieproduktionsgeschichte ist. Es gibt natürlich Dinge, die tatsächlich Diskurse, die tatsächlich allzu jargonesk werden. Mhm. Und vor allen Dingen auf dem bestimmten Jargon dahin zu schwimmen, gerade zu scheinen. Ich glaube aber nicht, dass umgekehrt eine Gefahr darin bestehen kann, allzu schnellen Jargon oder allzu eindeutigen Jargon zu diagnostizieren, auch was die Referenzpositionen ist. Man bezieht sich auf Agamben, Foucault, Butler und so weiter. Auch was die Referenzpositionen betrifft. Man kann es natürlich unter einer gewissen Perspektive auch so sehen, dass hier ein Feld von Überlegungen aufgespannt ist, und zwar als durchaus heterogenes Feld von Fragestellungen, von Problemstellungen, von notwendigen oder jedenfalls angestoßenen Reflexionen aufgespannt ist. Und dass dieses Feld mit Sicherheit Konturen zeigt bestimmter Verlagerungen in der Theorieproduktion. Das hat was zu tun mit poststrukturalistischen Positionen, das hat was zu tun mit einer Auseinandersetzung, die spät genug, muss man so sagen, theoriegeschichtlich und natürlich auch politisch, sowohl auf Implikationsebene als auch unmittelbar politisch, sagen die Themen wie Kolonialismus und Postkolonialität als Gegenstand einer kritischen Auseinandersetzung entdeckt hat. Also das sind einfach auch Auseinandersetzungen, in denen diese Zeit tatsächlich steht, in vielerlei Sinn, würde ich sagen. Und es gibt zu verschiedenen Dingen da historische Vergleichsgrößen sozusagen. Ich habe gerade gedacht an die Zeit der Hegelianismen im 19. Jahrhundert, wo es natürlich um bestimmte politische Einsätze ging und natürlich eine bestimmte Prägung gab, vor allen Dingen durch Hegel, aber nicht nur durch Hegel, durch die Philosophie des deutschen Idealismus zunächst, und dann kamen materialistische Wenden, und es war ein ganzer Kontext von
die Linkshegelianer,
die Linkshegelianer und so weiter, eine Kombination aus einer bestimmten Theorieambition und ganz klaren politischen Zielen auch, die aber in sich disparat waren, nicht homogen waren. Zur zweiten Frage nach den Metaphern, hier würde ich sagen, Metaphern ja, interessant. Wäre es im Einzelfall sich anzuschauen, wie diese Begriffe, also auch ein Begriff wie Ort, den du genannt hast, oder ein Begriff wie Kultur auch funktionieren. Ich würde in dem Fall sagen, sehr, sehr unterschiedlich in gewisser Weise, dass der Begriff des Orts auch als Metapher in vielen Theoriebildungen, Diskursen, Verortung und so weiter angelangt ist, hat möglicherweise auch was damit zu tun, dass die Frage nach dem Ort in sich selbst virulent geworden ist und sich neu zu stellen begonnen hat, dass eine bestimmte Ortssicherheit oder ein selbstverständlicher Bezugspunkt eine selbstverständliche Selbstverortung so einfach auf verschiedenen Ebenen nicht mehr durchzuführen ist und daher die Frage neu aufzuwerfen ist und oft genug vielleicht aufgeworfen wird, in dem dann das Wort verschiedene metaphorische Gebrauchsformen durchwandelt. Bei Kultur ist es noch viel, viel komplexer. Da würde ich gar nicht in dem Sinn daran gehen, das als Metapher zu beschreiben, weil dieser Begriff eine unglaubliche Geschichte von historischen Aufladungen auch und Bedeutungsaufladungen hat. Zuletzt zur Prekarisierung. Ich gebe dir recht, dass es vor allen Dingen so was das kulturelle Feld auch betrifft, dass der Prekarisierungsdiskurs, also so eine gewisse Konjunktur des Prekarisierungsdiskurses auch damit zu tun hat, dass die Leute hier selbst betroffen sind. Meines Erachtens stellt sich stark die Frage, was bedeutet das? Es gab auch in den aktivistischen Prekarisierungszusammenhängen wie Euromedia und so weiter, immer wieder die Diskussion, heftige Diskussionen teilweise, da werde ausgeblendet, dass Frauen immer schon prekarisiert waren, dass Migranten und Migrantinnen immer schon prekarisiert waren. Ich glaube, diejenigen, die das vielleicht mal ausgeblendet hatten, blenden es jetzt schon nicht mehr aus. Das ist auch der gute Sinn von solchen Diskussionen und ich würde die Diskussionen und auch die Aktionsformen im Zusammenhang mit Prekarisierung als genau eines der Beispiele auch sehen, in denen tatsächlich eine Wissensproduktion in sehr starkem Ausmaß stattfindet und aus aktivistischen Zusammenhängen heraus, aus einer politischen Praxis heraus, die dann eben auch eine Reflexionspraxis ist und eine Artikulationspraxis, die nicht einfach nur eine authentische Artikulation von Betroffenheit anstrebt, sondern eben eine in sich reflektierte Produktion von Wissen, die oftmals interessanter sein kann als akademische Produktionsformen, wissenschaftliche, strikt wissenschaftliche Produktionsformen von Wissen. Umso mehr glaube ich aber andererseits, dass der Austausch zwischen diesen beiden Ebenen natürlich umso wichtiger wird und auch eine Selbstreflexion der Gestalt, dass sich, wenn man das mal so ansetzt, soziale Praxen, politische Praxen und Wissensproduktion, die aus den Zusammenhängen hervorgehen einerseits und Wissenschaftsfeld andererseits, dass auf beiden Seiten auch eine Reflexion sozusagen auf die Ausgangsbedingungen der eigenen Wissensproduktion stattfindet und zwar im Austausch. Das heißt, es wäre ein doppelter Prozess, einerseits ein kommunikativer Prozess, ein Austauschprozess, ein Prozess der möglichen wechselseitigen Unterstützung auch, aber andererseits eben auch ein Prozess, der auf die Verschiebungen auch der eigenen Arbeitsbedingungen und Tunsbedingungen, Tätigkeitsbedingungen reflektiert.
In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch zu erwähnen, dass Migration und sozusagen die Ein- und vor allem die Ausschlussprozesse, die mit Migration zu tun haben, auch ziemlich im Zentrum dieser Theorieproduktion stehen. Es gibt natürlich Einrichtungen, es gibt auch Theoretikerinnen und Theoretiker, die schon seit langem sich mit der Frage der Migration beschäftigen. Wir haben noch andere Quellen erwähnt, postkolonialer Diskurs, Queer Theory, auch feministische Diskurse, ja, verschiedene andere Diskurse, die man als durchaus Theorieproduktion von Minderheiten nennen kann. Ich bringe sie immer gern mit den sogenannten neuen sozialen Bewegungen in Verbindung. Das heißt, seit den 60er Jahren, in den 80er Jahren zunehmend, haben wir es mit ja mittlerweile schon fast akademisch auch angenommenen, unterschiedlich sozusagen vom Subjekt her, unterschiedlich auch eingebetteten, also auch in bestimmten Bewegungen eingebetteten Theorien zu tun. Nun was ich jetzt beobachte bei dieser Sache, das heißt, es ist schon sehr wichtig, hier vielleicht in dem Zusammenhang zu erwähnen, weil das auch eingebracht wurde, welches Subjekt ist es, das hier spricht? Welches Subjekt ist es, das diese Theorie auch produziert sozusagen? Und hier konnte man eine gewisse Authentizität, wenn man das so will, immer beobachten, das heißt, Leute, die davon betroffen unter Anführungszeichen waren, haben sozusagen einerseits ihren Widerstand geleistet und gleichzeitig das dann auch auf Theorieebene getan, nicht? Und zum Teil auch all das, was als Aktivismus passiert ist, in eine Theorie hineingegossen oder dem Ganzen einen theoretischen Ausdruck verdient, wie auch immer. Ich kann aber gerade in dieser Theorieproduktion, über die wir jetzt reden, eigentlich so ein sozusagen unter Anführungszeichen direkt betroffenes Subjekt nicht finden. Das heißt, postkolonialer Diskurs wird von den Leuten geführt, die sich davon betroffen fühlen, gewissermaßen, die eine Migrationsvergangenheit oder eine gewisse vom Kolonialismus sozusagen mitbestimmte Vergangenheit haben, eine Biografie haben. Parallel wird aber auch sozusagen von, nennen wir sie Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter, ein solcher Diskurs geführt. Mit vielen Elementen aus dem postkolonialen Diskurs. Und darum habe ich Prekarisierung erwähnt, weil das wahrscheinlich die politische Quelle ist oder sozusagen die politische Machtform ist, von der diese Kulturarbeiterinnen und Arbeiter am ehesten betroffen sind, könnte man sagen. Und darum wird auch oft von Allianzen gesprochen. Hier muss man Allianzen schließen und so weiter. Das heißt, einerseits ist es für mich sehr verständlich, das sind Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter, die unter Anführungszeichen deklassiert werden immer mehr, wenn man so einen der marxistischen Ausdruck verwendet. Und gleichzeitig aber ist es nicht so, dass sozusagen die ganzen Theorien, Diskurse von neuen sozialen Bewegungen zu einem Mainstream hingeleitet werden durch diese Übernahme von den Theoriearbeiterinnen, von den Kulturarbeiterinnen und Arbeitern? Ist meine Frage verständlich für dich?
Die Frage ist verständlich, ja. Die Antwort ist, glaube ich, als theoretische nicht zu geben. Die Antwort ist eher eine praktische und in dem Sinn nämlich, dass es von einer Reihe von Faktoren meines Erachtens abhängig ist, als die Antwort auf deine Frage, abhängig ist von den konkreten Entwicklungen, die diese Diskussionen, Tätigkeiten und so weiter nehmen. Ich glaube, es gibt auf einer bestimmten Ebene eine Gefahr. Es gibt also gerade wir haben es vorhin schon angesprochen, wenn man an bestimmte Institutionen im kulturellen Feld, Kunstfeld insbesondere, denkt, wie Ausstellungsinstitutionen, Museen und so weiter. Aber das ließe sich auch auf andere, hier sprechen wir hauptsächlich über bildende Kunst, das ließ sich aber erweitern, zum einen in Richtung andere Kunstsparten auch, zum anderen auch in Richtung historischer Museen zum Beispiel und so weiter. Also andere Formen von Ausstellungsinstitutionen. Natürlich würde ich sagen, dass bestimmte Themen präsent sind im kulturellen Feld, heißt noch lange nicht, dass tatsächlich politische Effekte erzielt werden. Ja, ja. Es kann auch bedeuten, dass sich eine bestimmte Szene herausbildet, die dann mit bestimmten Dingen beschäftigt ist und möglicherweise, ein bisschen böse gesagt, so sehr beschäftigt ist, dass sie die Reflexion auf die Möglichkeit, so etwas wie politische Effekte zu erzielen, eine Spur vergisst darüber. Auf der anderen Seite würde ich sagen, also auch vielleicht so als eine kleine Verschiebung noch zu der Wahrnehmung, die du dargestellt hast, gerade wenn wir über Prekarisierungszusammenhänge oder Antiprekarisierungsbewegung sprechen, hier kann man sicherlich nicht sagen, dass das vorzugsweise ein Bereich von Kulturarbeiterinnen, den Leuten im Kunstfeld ist, die damit beschäftigt sind. Die sind das auch, aber es gibt auch eine Reihe von anderen Zusammenhängen, die so in der alten Einteilung dann eher der Politlinken als der Kulturlinken zuzuordnen wären. Wobei das eine lange Diskussion wäre, wie diese Unterscheidung wie sinnvoll die ist und wie hilfreich die letztlich ist.
Ja, es ist wie immer eine Art, sage ich, auch Wärmübung gewesen für ein Gespräch, das wir leider noch nicht mehr führen können aus Zeitgründen. Ich danke Stefan Nowotny herzlichst, dass er da war und so ausführlich auf meine etwas doch wirren Fragen geantwortet hat. Auf jeden Fall würde ich noch einmal diese www.eipcp, also eipcp.net, den lieben Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz legen. Dort kann man sehr viele interessante Texte auch von Stefan Nowotny lesen. Herzlichen Dank an Günter Friesinger für Technik und Koordination dieser Sendung. Ich möchte nur noch sagen, mögen die Orte der Theorieproduktion sich mehren und aber natürlich damit auch die Kultur- und Theoriekonsumentinnen und Konsumenten, damit diese sozusagen nicht die Rolle der Flaschenpost haben, diese Texte. Ja, einen schönen Nachmittag.
Spirit. for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, you take Manhattan. Then we take Berlin.